Herzlich willkommen bei unserer 31. Folge von Echte Puppen. Diesmal geht es um die Puppen rund um den Globus mal angeschaut. Ja, so könnte man das sagen. Du hast das ein bisschen eleganter formuliert. Dolls around the world. Puppen in verschiedenen Ländern und Kulturen der Welt.
Oder kurz die Puppenweltreise.
Wunderbar. Bleiben wir doch kurz.
Freue mich, dass wir die Folge heute machen.
Ja, ich
lange
auch.
Lange geplant, immer ein bisschen so vor uns hergeschoben, weil es doch ein bisschen aufwendiger mal war in der Vorbereitung. Aber
dann mussten wir es auch noch mal verschieben.
Oh ja.
Weil mich eine irgendwas, weiß ich nicht, Erkältung oder Magengeschichte.
Irgendwas das erste hatte mich Mal in 4 Jahren, dass wir einen Termin absagen mussten.
Ja, ja.
Das krankheitsbedingt. Und dann bin ich auch noch krank geworden. Und jetzt sitzen wir, glaube ich, gut 3-4 Wochen später hier.
Ne? Ja, die Bäume draußen sind schon gelb.
Ja.
Beziehungsweise schon fast blattlos, manche.
Anfang November haben wir es in
Berlin. Die Sonne strahlt trotzdem.
Ja, ein wunderschöner Tag. Aber genau, wir sind ein bisschen nach hinten gerutscht und aufmerksame Hörerinnen haben sich vielleicht auch gefragt, wo bleibt die neue Folge?
Ja, genau.
Es kommt jetzt alles ein bisschen später und unser ganzer Zeitplan hat sich jetzt verschoben. Aber das macht ja gar nichts, weil es ist in Ordnung. Manchmal
absolut
ist das so. Und wir freuen uns, wenn ihr dranbleibt, auch wenn mal eine längere Pause entsteht. Und wenn ihr euch erinnert, unsere letzte Folge, die ist, glaube ich, im Oktober oder September erschienen, war die Fliegenpilzfolge, wo wir ein ganz weites Feld aufgemacht haben, beginnend beim Fliegenpilzpüppchen bis zur Amanita Mikrodosierung.
Ja.
Und das war ja schon ein Experiment.
Was ja auch quasi symbolisch für den Pilz und das ganze Myzel steht, ne? Was ewig weit spannend.
Da haben wir uns was getraut und euch was zugemutet und umso mehr freuen wir uns, weil wir haben so viele Rückmeldungen bekommen, wie lange nicht mehr und wir teilen mal ein bisschen was davon. Die Dagmar, eine liebe Stammhörerin, die hat geschrieben, euer letzter Podcast war toll für mich, auch wenn es mal was ganz anderes war. Sehr authentisch und das Thema auf eine vertrauensweckende Art behandelt.
Schön.
Schönes Feedback.
Ja.
Und genauso habe ich mir das auch gewünscht, dass er vielleicht auch ein paar Vorurteile abbaut
oder
ein paar Ängste, Berührungsängste abbaut. Also ich meine, ob die Leute jetzt Fliegenpilz einnehmen oder nicht, aber dass man zumindest was Neues lernt und irgendwie sich öffnen kann dafür. Dann kam von Helga ein großes Kompliment. Sie hat uns eine Spende geschickt und dazu geschrieben, weil euer Podcast toll ist.
Oh, danke schön.
Und die liebe Marlena aus Dänemark hat uns geschrieben, das kannst du ja mal vorlesen hier.
Auch wenn ihr immer weniger von Puppen sprecht und die Bögen größer werden, so bleibt ihr euch treu. Macht unbedingt weiter so. Danke, liebe Marlena.
Und die Marlena hat uns auch auf ein Jubiläum aufmerksam gemacht, das bei uns ein bisschen untergegangen ist. Und da hat sie noch geschrieben, 4 Jahre echte Puppen-Podcast. Wir hatten also Geburtstag, 30 Folgen. Und so schön, dass Marlena da auch mitgezählt hat. Und sie hat dann noch geschrieben, das ist fantastisch und ein riesiges Geschenk. Ich stoße mit euch an. Ohne euch und euren Podcast hätte ich das Puppenmachen wahrscheinlich aufgegeben.
Oh, so schön. Da gibt es jetzt ein Kling.
Ja, ein Wohlkling.
Ein Wohlklingklang. Wohlanstoßklingklang.
Auch von Tanja, die kennen wir auch von unseren Landpartien, da war sie, glaube ich, schon 3-mal dabei, hat mir überraschenderweise geschrieben, das hätte ich gar nicht so gedacht, dass es ihr Thema ist, sie schrieb, ich liebe euren Podcast über den Fliegenpilz.
Oh, danke schön. Ne?
Und Christina, auch eine Landpartie-Teilnehmerin, die war bei der allerersten Landpartie, glaube ich, dabei, hat geschrieben, euer Amanita-Podcast hat mich sehr fasziniert und ich möchte euch von Herzen danken für eure Inspirationen und Impulse. Die Tiefe, die vielfachen persönlichen Bezüge und die so spannenden Informationen haben mich sehr berührt. Ja. Du hörst das jetzt ja auch zum ersten Mal.
Ich höre das alles zum ersten Mal, ich bin ganz baff.
Und es war ja sehr dein Thema eigentlich, deswegen freue ich mich, dass da jetzt so viel Rückmeldung gekommen ist. Das soll dir auch Rückenwind geben für deinen weiteren Weg mit
Amanita. Das wird es.
Also ganz lieben Dank, dass ihr uns hört, auch wenn wir immer kreativer mit unseren Themen werden und es längst nicht mehr nur um Puppen geht. Das wird auch so weitergehen. Aber
auf jeden Fall.
Wir werden immer noch als Puppen-Podcast wahrgenommen und sind, also bei Million Podcast, das ist eine amerikanische Podcast-Plattform. Ich habe nicht so ganz verstanden, was es jetzt genau ist, aber ist scheinbar, ja, sagen wir mal, Podcast-Plattform. Da sind wir auf Platz 2 der Top 10 Puppet Podcasts of the World.
Wow.
Da kam dann so eine Nachricht, ich dachte, das wäre Spam, das hörte sich alles total komisch an. Und dann habe ich auch mal den Link angeklickt und habe gesehen, okay, da gibt es dann scheinbar so Charts, so Themencharts. Und bei den Charts für die Puppen-Podcast sind wir auf Platz 2. Als deutscher Podcast, muss man sagen.
Man muss sich nur die richtigen Nischen aussuchen.
Genau, man muss sich nur die richtige Nische aussuchen. Und das Lustige, ich verlinke euch die Liste in den Shownotes. Es sind auf dieser Top-10-Liste fast nur Muppet-Show-Podcasts. Also Podcasts, die sich so rund um die Muppet-Show drehen.
Ah, okay. Das sind ja auch Puppen,
das ist,
ja?
Was
ja
man sonst so unter Puppen versteht scheinbar. Und wir stechen da schon heraus. Also wer Lust hat, klickt da mal drauf. Das ist einfach lustig, mal zu sehen, was da sonst so puppenmäßig, Puppen-Podcast-mäßig auf der Welt los ist. Und dann haben wir ja letztes Mal doch etwas lauter als sonst nochmal aufgerufen zu spenden, weil das war gerade die Zeit, als es wieder daran ging, das Hosting für das nächste Jahr zu bezahlen. Und es kamen auch Spenden, und zwar von Julia, Christina, Susanne, Helga und Dagmar. Und wir sagen ja von Herzen danke.
Herzlichen Dank, da gibt es wieder einen Klong.
Yes. Und das Ziel von 144 Euro haben wir zwar noch nicht erreicht, aber wir nähern uns an und freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterhin kleine oder größere Beiträge schickt, wenn ihr könnt.
Danke, bitte. Bitte danke.
Bitte danke, genau.
Bitte danke.
So, unser heutiges Thema steht schon seit der Geburtsstunde von Echte Puppen auf dem Zettel. Ich kann mich noch erinnern, wie
eine lange Schwangerschaft, 4 Jahre.
Eine super lange Schwangerschaft. Und ich hatte ja ein Konzept vor Jahren schon geschrieben, weil ich als erstmal die Idee hatte für den Podcast und habe dann immer so Themen gesammelt. Das war noch lange, bevor ich auf dich zugekommen bin. Und da stand immer dieses Thema mit drauf. Und trag das jetzt alleine, gern auch mit dir jetzt die letzten Jahre, irgendwie schon so von Jahr zu Jahr mit und immer so, machen wir es nicht. Es ist ein sehr interessantes Thema, also eins, auf das ich richtig Lust hatte, aber ich wusste auch, das wird rechercheintensiv, und ich glaube, das war auch der Grund, warum wir das nicht so richtig angegangen sind. Wobei du, du machst dann immer alles mit, was ich vorschlage, aber ich habe es bewusst ein bisschen...
Voll blinden Vertrauens.
Ja. Und nach unserem etwas abseitigen Ausflug in die Pilze in der letzten Folge folgt dieses Mal ein weniger ausgefallenes Thema, und wir bleiben mal in der diesseitigen Welt, in der sehr diesseitigen Welt, und laden euch auf eine Weltreise ein.
Wer weiß, ob wir da wirklich bleiben,
ne? Hab ich gerade gedacht.
Wo uns die Puppen
so, es wird wieder spirituell, das so viel kann man schon sagen. Wir nehmen euch mit auf eine Reise rund um die Welt und lernen Puppen aus verschiedenen Ländern und Kulturen kennen. Und dabei erkunden wir die Puppenvielfalt rund um den Globus, was für Gemeinsamkeiten und Unterschiede es gibt und welche Bedeutung Puppen anderswo auf der Welt haben. An dieser Stelle ganz lieben Dank an unsere Freundin Marlena vom dänischen Label Duckerit und Maike von Feinsleep, die uns bei der Recherche unterstützt haben.
Herzlichen Dank, wieder ein Klong.
Yes. So, und wie immer steigen wir persönlich ein, und da bin ich jetzt ganz gespannt, was Laura mir antwortet auf die Frage.
Bin ich gespannt auf die Frage.
Hattest du als Kind eine Puppe aus einem anderen Land oder Kulturkreis?
Ich hatte diese Matrioschka, wie sagt man das eigentlich? Ja, Matrioschka.
Wie auch immer, jeder weiß, was gemeint ist.
Die hatte ich, und lustigerweise kann ich mich noch daran erinnern, wie die auf meinem Spielständerregal standen. Lustigerweise zwischen dem Geschirr. Weil man konnte sie ja auch als
Becher, ne?
Man konnte sie auch als Geschirr benutzen.
Süß, okay.
An die erinnere ich
mich.
Weißt du,
wo die herkam? Also wo ihr die herhattet?
Keine Ahnung. Okay. Ich weiß nur, dass sie in meinem Spielzimmer war, aber ich weiß nicht, wo sie herkam. Nee.
Und sonst? Weil deine Mutter war ja auch schon eine Puppenliebhaberin. Hat sie das so auf Waldorf beschränkt, auf den Waldorfpuppen? Oder
ja.
Hatte sie immer, weiß nicht, von der Reise was mitgebracht?
Nee,
oder jemand hat ihr mal was mitgebracht?
Spannend, dass du das sagst. Jetzt kommt's mir wieder. Und zwar doch, ich hatte ganz, und zwar, es gab damals in den 70ern, gab es als Souvenire so kleine Plastikpüppchen. Mhm. Die hat mir meine Oma, wenn sie in Spanien war, mitgebracht. Ach, die sahen Spanien. Dann aus wie so Flamenco-Tänzerin.
Ah, in der traditionellen Kleidung.
Genau.
Okay.
Und aus dem Schwarzwald, wo ich geboren bin, da habe ich von meiner anderen Oma auch solche Püppchen gekriegt. Und zwar hatten die dann... Die haben diese riesigen Bommeln auf dem Kopf.
Ja, verstehe.
Die roten sind, glaube ich,
Schwarzwaldkluft.
Genau, die nicht verheirateten oder andersrum. Und die schwarzen, die verheirateten,
ja,
ich weiß nicht.
Ja.
Das ist spannend, an die habe ich überhaupt nicht mehr gedacht, aber wo du es jetzt sagst,
und
die
hatte ich. Kannst du dich erinnern, wie du mit denen gespielt hast? Waren die für dich Deko? Warst du die im Spiel einbezogen? Fandst du die unheimlich, weil die vielleicht auch ein bisschen anders aussahen? Oder?
Ich fand die wunderschön. Ich weiß nicht mehr, wie ich mit denen gespielt habe, aber ich habe sie sehr geliebt. Mhm. Und dieses andere, was da in meine Welt durch diese Puppen reinkam, das hat meine Fantasie wirklich geöffnet.
Ja, und stimmt, Fantasie anregend. Ne?
Welten gebaut.
Und vielleicht auch als Kind, du kennst dein Zuhause, bist, nehme ich jetzt an, so wie ich dich kenne, wahrscheinlich nicht viel rumgereist in dem Alter, dann kriegt man so einen Geschmack. Ne? Also so, okay, es gibt noch so viel anderes.
Ja.
Und es fühlt sich spannend an, vielleicht auch fremd, vielleicht auch ein bisschen beängstigend. Was sind das für Menschen, die so große Bommeln auf dem Kopf haben? Aber vielleicht macht es ihn ja auch, hat es ihn auch irgendwo neugierig gemacht, noch die Welt zu entdecken. Kam ja dann auch später alles.
Ja, ja. Ne? Ja, also die fand ich super spannend. Ah, und dann, lustig, wenn du mich fragst, plötzlich rattert es bei mir.
Ja, bitte.
Erinnere ich mich, mein Vater hatte mir auch so einen Holzhirten geschnitzt. Das war eigentlich nur ein Ast, der so ein bisschen, der eigentlich ganz ähnlich wie die Kokeshi-Puppen aussah.
So ganz schlicht und aus einem Stück und ein Hirten, okay.
Ja, genau, das war der Hirte. Und der kommt lustig. Da plötzlich, also das wird eine spannende Folge.
Das wird eine spannende Folge. Das Thema Matrioschka. Ich komme ja aus der DDR. Und noch dazu ist meine Oma, meine Großmutter mütterlicherseits, stammt aus Armenien und ist als kleines Kind dann nach Russland gekommen, nach Moskau. Und durch diesen persönlichen Bezug, sage ich jetzt mal, zu Russland, damals Sowjetunion und natürlich auch durch das Land, in dem ich aufgewachsen bin, diese Matrioschkas waren allgegenwärtig, zumindest in meiner Familie. Und an die ist auch das Einzige, was mir eingefallen ist, an Puppe, sag ich mal, internationale Puppe, die ich in meiner Kindheit hatte. Und ich habe dann auch nochmal so, also da kommen wir wirklich Erinnerungen wach. Mit diesen Matrioschkas, der Geruch ist mir noch so.
Ja,
ne?
Ja, so und dieses, Geräusch.
Das Geräusch, dieses Quietschen, dann dieses kriegt man so gedreht, dass die Linien alle aufeinander sitzen.
Ja, ja, das
auch. Und dann immer dieses, oh Gott, die kleinste.
Ja,
die
ist wo so ist
klein.
Sie?
Wo ist sie? Wenn die wegkommt, die war ja nur wie so ein kleiner Fingernagel, so klein, zumindest unsere. Also da habe ich so viel Freude dran gehabt. Und schade, das ist mir jetzt aufgefallen, ich habe keine.
Ich habe auch keine mehr.
Und warum eigentlich nicht? Da habe ich so gedacht, dass vielleicht läuft mir da mal, also da würde ich zuschlagen.
Ja.
Wenn mal eine mir über den Weg läuft, so aus reiner Nostalgie.
Hast du sie auch als Geschirr benutzt manchmal?
Nee, auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Und ich erinnere mich auch, ich glaube, ich hatte selber gar keine in meinem Kinderzimmer, sondern das waren tatsächlich wertvolle Dinge, die dann meine Mutter, also ich kann mich erinnern, bei meinen Großeltern in der Vitrine. Und wenn wir dann zu Besuch kamen, was nicht so häufig vorkam, und die hatten auch sonst kein Spielzeug, dann haben wir die halt bekommen. Und es war was Besonderes. Das war kein Alltagsgegenstand. So. Meine Tochter wiederum, die hatte eine, wo die jetzt ist. Die haben wir vielleicht verliehen, verschenkt, weiß ich nicht. Und da, die hatte sie auch ganz so wie du in ihrem Spielständer.
Ja, ja.
Aber auch nicht zweckentfremdet, Laura.
Okay, also. Nee, dann ist das.
Und mehr Internationalität gab es ja in meiner Kindheit nicht. Also deshalb war das so der einzige Berührungspunkt mit einer anderen Puppenkultur, sage ich jetzt mal. Was auch, finde ich, zu dem Thema doch irgendwie gehört, wie steht es denn bei dir mit Reisen? Bist du so viel rumgekommen? Hast du viel von der Welt gesehen? Oder?
Also ich muss sagen, ich hatte nie so einen riesigen Drang, so viel zu sehen, weil ich eher einen Drang hatte, immer. Also für mich war die Theaterwelt, das Schauspiel war so
das war
mein Reiseziel.
Ja,
ne? Und ich habe trotzdem, also wir sind, doch, ich habe schon einiges gesehen von der Welt. Wir waren, als ich 16 war, 15 in Neuseeland.
Ah ja.
Dann Spanien, Griechenland, Italien, Dänemark.
Und du bist ja mit deinem Mann, ihr seid
Kroatien.
Und hast du
Indien waren wir einmal.
Stimmt, ihr wart in Indien. Genau, Indien kann ich mich noch daran erinnern. Da hast du ja schon als Puppenmacherin gearbeitet. Oder da hast du gerade auch als Puppenmacherin gearbeitet in der Zeit. Kannst du irgendwie sagen, ob das Thema Reisen, was du da gesehen hast, oder keine Ahnung, auch ist das irgendwie was, wo du denkst, es hat auch deine künstlerische Arbeit mit den Puppen oder auch vielleicht als Clown, weiß ich nicht.
Als Clown, als Clown hat es auf jeden Fall inspiriert. Mhm. Das merke ich, dass es meine Clownsarbeit, die Reisen immer inspirieren. Weil der Clown ist ja wie ein Teil von mir. und deswegen, nicht wie, sondern ist ein Teil von mir und deswegen kommt natürlich auch alles mit in sie, ihn hinein. Und die Puppen, lustigerweise, werden nicht so durch Reisen, also nicht so durch äußere Reisen, sondern mehr durch innerliche Reisen. Mhm. Ja, Themen schön. Und Bücher, die ich lese, werden die mehr...
Und als du in Indien warst, das ist so die Reise, an die ich es mal festmachen würde, war, oder sag mal so, ich gehe jetzt mal von mir aus, wenn ich reise sehr wenig, bin ich reisefreudig. Aber wenn ich verreise, ich war jetzt mal in Neapel, ich war in Lissabon, in der Schweiz bin ich regelmäßig, das ist jetzt nicht super weit, aber immerhin komme ich auch mal aus Berlin raus.
Stimmt, Österreich, Schweiz. Ja.
Genau, merke ich, dass mir die Puppen oder überhaupt so dieses Thema, so textile Handarbeiten, dass das auch mein Zugang ist. Also wenn ich irgendwo anders bin, ich gucke dann schon mal im Spielzeugladen oder mich interessiert dann einfach auf dem Markt, sieht man, wenn ich eine Puppe sehe, ich gehe sofort hin.
Ja.
Kennst du das auch, dass das auch für dich so eine Art Filter ist, wie du die Welt siehst oder wie du vielleicht so neue Orte wahrnimmst? Oder spielt es dann keine Rolle, so dein Puppenblick, sage ich mal?
Nee, nicht. Also ich freue mich, wenn ich dann Puppen sehe, aber ich gucke nicht speziell mit dem Puppenblick, sondern ich schaue mit dem Kunsthandwerk ist irgendwie ein doofes Wort. Aber ich schaue mit dem, wie kann man es denn sonst beschreiben?
Kunst
mit dem,
vielleicht?
Mit dem... Gebrauchskunst gefällt mir irgendwie besser. Gebrauchskunstblick. Mhm. Also das ist so mein Blick. Textilien,
ja.
Wie werden die verarbeitet oder auch wie werden Tongefäße.
Mhm.
So dieses ursprünglichen handwerklich künstlerischen Tätigkeiten. Das ist so, da suche ich immer danach, ja. Wenn ich in anderen Ländern bin.
Ja, es geht mir auch so. Und bei mir sind es nicht nur die Puppen, sondern auch Literatur ist auch so ein Zugang. Als wir in Neapel waren 2019, ich bin dann da überhaupt nur mit hingefahren, weil ich sehen wollte, wo die Bücher von Elena Ferrante spielen.
Ja.
Und es war so schön, da so ein paar Anlaufpunkte zu haben. Jetzt nicht die ganze Reise über, aber wir haben uns dann mal so einen Tag Zeit genommen und haben den Tag dann sozusagen dieser Neapel-Tetralogie gewidmet. Und weil ich fühle mich so unsicher auf Reisen, ich bin nicht gerne unterwegs, ich irgendwie das ist nicht so mein Ding und ich merke, ich bin dann, also es gibt mir ein ganz wohliges, sicheres Gefühl, wenn ich so mit meinen Themen dann unterwegs bin,
sag ich
mal. Und was ich jetzt beim Nachdenken über, das Thema so Weltreise, Puppenweltreise auch noch, was mir so als Erinnerung kam, wenn ich so Menschen anderswo kennenlerne, jetzt zuletzt zum Beispiel in Portugal, als ich da in Lissabon war, oder auch in der Schweiz, wenn wir dort sind, und die erfahren irgendwann, was ich beruflich mache oder dass ich mich für Puppen interessiere und ich treffe da auf einen Menschen, der mit dem Thema was anfangen kann, es verbindet sofort.
Ja.
Das ist ein Thema, in der Regel Frauen haben da immer was zu sagen und man ist sofort im Gespräch und ich merke, Leute sind interessiert an dem, was ich erzähle. Ich bin natürlich auch mega interessiert, was sie für Erfahrungen haben.
Ja.
Und Puppen sind ein schönes, verbindendes, erhebendes Thema auch in der Fremde. So, ne?
Auf jeden
sich,
Fall,
zu connecten, so.
Ja, das ist immer was so ein Stück zu Hause, weil jeder das in der Kindheit irgendwie entweder gar nicht mochte oder mochte. Also für die wenigsten ist es neutral.
Und daran sieht man auch, wie gesagt, ich bin jetzt nicht super viel rumgekommen, aber ich nehme an, es würde mir auch in Südamerika so gehen oder in Australien. Daran sieht man auch, dass an jedem Fleck der Welt Puppen eine Rolle spielen. Also es gibt wahrscheinlich keinen Quadratkilometer Erde, sage ich mal, oder zumindest von Menschen bewohnten Quadratkilometer Erde, wo man Puppen nicht kennt. Und das ist das Schöne, so, ne? Das ist wirklich so ein
das ist so ein spannendes Kulturgut, Thema. Was es in jeder Kultur gibt.
Genau.
Was Uraltes.
Und wenn du, ich weiß, du bist so mit dem Thema Puppen gerade im Moment gar nicht so eng verbunden, aber mal so, vielleicht kannst du, wenn du eine Puppenreise machen dürftest, oder wohin würde es da für dich gehen? Also welcher Fleck der Erde würde dich puppenmäßig interessieren, wo du sagst, die würde ich gerne mal vor Ort sehen, die Puppen?
Japan fällt mir so als erstes ein. Ja. Also weil ich überhaupt diese japanische Kunst und das Handwerk unglaublich faszinierend finde.
Okay, da wärst du, eine Freundin von mir ist regelmäßig in Japan. Und die schickt mir immer Bilder von diesen Kokeshi-Puppen.
Ja.
Und die sind dort scheinbar, also wirklich nach wie vor in der Kultur verankert. Traditionelle, moderne Interpretation, Museen, wie man sie herstellt.
Ja.
Das wäre eine Reise wert wahrscheinlich.
Ja, ja, das würde mich sehr faszinieren. Ja.
Und ich würde dann, habe ich auch nochmal so überlegt, glaube ich, mich würde doch interessieren, dass, weil meine Oma mir das nie erzählt hat, so aus ihrer Kindheit. Ich glaube auch nicht, dass es in dem Sinne eine Kindheit gab, so. Aber mich würde schon interessieren, so im Kaukasus, Armenien, auch dann natürlich Russland, wo sie dann als junges Mädchen war. Da würde ich gerne mal, mich interessieren, wie, was gibt es da für eine Puppenkultur?
Ja, ja.
Außer den Matrioschkas, die jetzt aus der Sowjetunion kommen. Und ein bisschen was haben wir ja auch jetzt in Erfahrung bringen können. Da
genau.
Reden wir gleich noch drüber. Genau. So, also was wir jetzt, bevor wir jetzt zu unserer Reise gleich aufpressen, wollen wir uns nochmal anschauen, was Puppen aus aller Welt eint und welche Unterschiede es gibt und woher diese eigentlich kommen. Was wir jetzt gerade schon rausgearbeitet haben in unserer persönlichen Vorstellung oder persönlichen Einführung, grundsätzlich gilt, Puppen sind ein globales Phänomen und in vielen Kulturen, wenn nicht sogar in allen Kulturen der Welt, tief verwurzelt. Also man kann sagen, dass überall, wo es Menschen gibt, da gibt es auch Puppen. Seit der Frühzeit der Menschheit sind Puppen ein wichtiger Bestandteil von Kulturen auf der ganzen Welt. Und in den unterschiedlichsten Materialien und Formen anzutreffen. Man kann sagen, dass Puppen kleine Kulturbotschafterinnen sind, die Traditionen, Werte und Glaubenssysteme vermitteln und die sozialen Normen der jeweiligen Gesellschaft widerspiegeln. Dabei können sie ganz vielschichtige kulturelle Bedeutungen haben. Und das habe ich mal gesammelt, weil das fand ich total spannend. Puppen auf der Welt oder weltweit können sein. Also das häufigste ist natürlich ein Spielzeug zur Entwicklung von Empathie und sozialen Fähigkeiten. Sie können auch ein religiöses Symbol sein, kommen wir heute auch noch drauf zu sprechen. Sie können ein Werkzeug zur Vermittlung von Moral und Gestaltung von gesellschaftlicher Norm sein. Ein kulturelles Artefakt in Ritualen und Traditionen, das kommt, glaube ich, heute auch. Ein magisches Objekt. Ein Symbol für gesellschaftlichen Stand, künstlerisches und Sammelobjekt, touristische Handelsware und kunsthandwerkliches Souvenir, das fand ich ganz interessant, das spielt eine Riesenrolle, und eine moderne Darstellung von Diversität. Also all das können Puppen sein und all diese Bedeutungen haben sie weltweit. Und welche Rolle und Funktion Puppen konkret in einer Gesellschaft haben, ist abhängig von der jeweiligen Kultur und dem historischen Kontext. Puppen weltweit unterscheiden sich aber nicht nur in ihrer kulturellen Bedeutung und Nutzung, sondern natürlich auch in ihrer äußeren Erscheinungsform. Dabei spielen auch materielle und handwerkliche Aspekte eine wichtige Rolle. Traditionelle volkstümliche Puppen werden meist in Handarbeit aus Naturmaterialien gefertigt und dabei wird natürlich mit den Rohstoffen und Materialien gearbeitet, die vor Ort verfügbar sind. Das können sein Holz, Ton, Leder, aber auch Knochen, Fell, Textilien, Perlen, ich glaube, das konnte man so ganz gut in der Recherche auch immer sehen, dass es auch immer so, die Puppen repräsentieren eigentlich auch so die, ja, die materiellen Ressourcen einer
Kultur
Landschaft, Gegend so. Auch die Verwendung von Farben ist kulturell geprägt und häufig haben Farben nicht nur eine dekorative Funktion, sondern auch eine symbolische Bedeutung und die kann dann auch durchaus unterschiedlich sein. Also die Farbe Rot fiel mir da, oder das, da hatte ich nochmal so ein bisschen reingelesen, die bedeutet in Japan was anderes als in Deutschland und die Farben werden da noch anders eingesetzt. All das macht Puppen in ihrer ganzen Vielfalt zu Kulturvermittlerinnen, die generationen- und länderübergreifende Brücken schlagen können. In den Kulturwissenschaften betrachtet man Puppen als in Anführungszeichen kulturelle Kurzfassungen, ich sage dazu Miniaturen, die Ästhetik, Körperbild, soziale Rollen und materielle Ressourcen einer Gesellschaft widerspiegeln. Und das macht sie zu einem ganz wichtigen Kulturerbe, das zum Beispiel durch ethnologische Museen, Sammlungen und Kunsthandwerkerinnen bewahrt und gefördert werden sollte. Und dazu leisten wir heute auch einen Beitrag. Ja. Weil wir machen das Feld jetzt mal auf und schauen mal rein, was uns da begegnet. Denn das sind alles, ist mir nochmal so in der Recherche so klar geworden, das ist nicht selbstverständlich, dass diese Puppen, diese traditionellen Puppen überleben. Also dass diese Traditionen überall auf der Welt lebendig gehalten werden, denn es gibt eine Flut von industriell hergestellten Puppen,
die natürlich
auch dieses traditionelle Volkstümliche auch verdrängt. Ne? Ja, und die Welt ist groß und so groß ist auch die Vielfalt an Puppen. Und deswegen vorab, was wir euch heute hier vorstellen, ist natürlich nicht vollständig, sondern wir haben uns jetzt für eine Auswahl an Puppen entschieden, die wir persönlich interessant finden und die euch einen kleinen Einblick in die Fülle und Buntheit geben soll. Es gibt natürlich noch viel mehr und vielleicht können wir euch ja mit der Folge Lust machen, selbst auf Entdeckungsreise zu gehen.
Ja, und wenn ihr irgendwas Spannendes findet, her damit.
Her damit, genau. Bilder, das wäre jetzt noch wichtig zu sagen, Laura und ich haben jetzt hier parallel den Rechner an und werden auch Bilder vor Augen haben, wenn wir über die Puppen sprechen. Diese Bilder können wir jetzt aus technischen und urheberrechtlichen Gründen nicht mitliefern. Deshalb, vielleicht schafft ihr es ja parallel, Abbildungen im Internet zu finden. Und dann geht's jetzt los. Wir starten unsere Weltreise mit 7 Stationen auf 5 Kontinenten und fangen in Russland an. Haben wir ja heute schon.
Ja.
Das zieht sich ein bisschen durch mit der Matrioschka.
Die Matrioschka. Erstmal vielleicht, wie sie aussieht. Die meisten kennen sie, ne?
Das ist mach's die, mal groß, das Bild, Laura.
Machen wir sie denn? Warte mal. Da ist sie.
Kannst du, glaube ich, einmal
anklicken. Da können wir die anderen auch noch.
Eine reicht. Oh ja, ne? Schönes Exemplar.
Also wir haben hier eine mit einer blauen Grundfarbe. Sehr mit sehr kräftigen Farben gemalte Blumenmuster drauf und ein deutlich erkennbares Gesicht. Und die Matrioschka ist ja vor allem, das Kennzeichen ist dieses Verschachtelte, ne? Dass man eine aufmachen kann, sie wieder eine drin, wieder, bis dann die kleinste drin ist. Und das ist ja auch das, was uns als Kinder wahrscheinlich so fasziniert hat an dieser Puppe. Es kommt immer noch eine.
Wie klein wird's noch, ne?
Ja.
Und kann man die kleinste auch noch mal öffnen?
Genau, und die allerkleinste, die lässt sich dann nicht mehr öffnen.
Nee, die ist halt nur so ein kleiner Stift.
Genau, und das hat mich auch immer unglaublich fasziniert als Kind. Und dann habe ich mal ein bisschen im Netz recherchiert. So, jetzt muss ich mich da mal hinscrollen hier. Und zwar ursprünglich entstand sie Ende des 19. Jahrhunderts in Russland. Was ich wiederum spannend finde, jetzt weiß ich nicht, ob es stimmt, ich hoffe mal, es stimmt, inspiriert von japanischen Holzpuppen.
Könnte passen, ja.
Und zwar gab es in Japan eine ganz ähnliche Tradition, aber das waren dann auch so ineinander geschachtelt wie die Matrioschkas, aber das waren dann, ich glaube, entweder Götter oder so Zwerge, so. Also das waren männliche Wesen, ja, das fand ich nämlich auch sehr spannend. Und so eine Puppe muss es wohl mal nach Russland geschafft haben und dadurch kam die Inspiration, das in die eigene Kultur zu bringen. Also so habe ich es gefunden.
Stimmt,
wir wissen es nicht.
Es entwickelt sich ja immer aus etwas, das es davor gab. Ne? Also es ist, und auch diese Vorläufer-Japan-Puppe wird vielleicht, wer weiß, wo die herkam. Ne?
Genau, so das ist ja auch dieses Spannende. Es ist nicht eine
Erfindung aus dem Nichts.
Ja, oder eine Volksgruppe hat das jetzt entdeckt, sondern es ist ja immer der Austausch, immer der...
Und immer eine Weiterentwicklung.
Genau.
Ne? Und mal kurz meine Nase etwas schnaufen. So.
Und dann habe ich hier gefunden, die erste soll wohl ein Maler, der sich nennt Sergei Maljutin, soll sie wohl als Maler und Designer entwickelt haben. Und ein Drechsler hatte sie dann aus Lindenholz gedrechselt, Vasilis Sviosdotchkin. Entschuldigt bitte, ich bin
kann man alles noch
der Sprache nicht mächtig. Genau, das so viel dazu. Und dann habe ich mal so ein bisschen weiter geforscht und das fand ich eine ganz spannende, also das ist nicht nur eben diese Puppe, die jetzt auseinanderschachtelt ist, sondern dass sie auch als Symbol stehen kann für das Selbst und die ganzen Schichten des Menschen, natürlich, die ganzen Anteile. Ja. Ne? Ich muss immer eine Schicht ab, wie bei einer Zwiebel, abschälen, bis ich zu meiner Seele, meinem wahren Kern vorkomme.
Genau,
ne?
Zu deiner Essenz. Und ich denke, dass wir das auch als Kinder schon gespürt haben.
Ja.
Dass das auch die Faszination ausmacht.
Ja.
Ne? Dass man so in die Tiefe geht. Das ist natürlich auch, du wirst es wahrscheinlich auch gleich sagen, die Puppe in der Puppe als Bild für die Ahnenlinie.
Das auch, genau.
Ne, das ist irgendwie auch, man so ein Gespür dafür bekommt, wir kommen aus dem Bauch unserer Mutter. Als Kind hat man sich das ja mal irgendwann überlegt. Und die Mutter kommt aus dem Bauch von der Oma. Und die Oma, die kommt auch wieder aus einem Bauch. Und die Uroma kommt auch aus einem Bauch. Und dafür steht ja die Matrioschka. Und das sind ja alles ganz faszinierende Gedanken, wenn man die als Kind zum ersten Mal denkt. Da lernt man auch viel. Und ja, da wird das intuitive Wissen natürlich auch wach. So, ne?
Genau, ich glaube, das war auch diese erste Matrioschka, war wohl auch wirklich eben eine Mutter, aus der das immer weiter eben diese ganzen Generationen rauskam.
Ich hatte, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, ich hatte dann auch gelesen, wenn es um diese Generationsverbindung geht, dass das wohl, dass die traditionelle Matrioschka wohl oft auch aus 7 Puppen besteht, weil 7 ist dann ja so eine magische Zahl in dieser Generationslinie. Und das kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen, ob das bei meinen so war, aber klingt irgendwie stimmig. So,
macht Sinn, man sagt ja auch immer, dass man bis ins siebte, also in der Bibel schon, bis ins siebte Glied sollst du lalalala, ne?
Ja, so ist es.
Und dann, hier sehe ich gerade genau das, nochmal zu den japanischen Puppen zurück. Die Idee kam vermutlich von japanischen Schachtelpuppen, die einen buddhistischen Weisen zeigen. Das war es, genau, ein buddhistischer Weise. Und der Name von Matrioschka ist ja auch spannend, ne? Was er heißt... Also das urweibliche...
Kleine Mutter heißt das, glaube ich, ne?
Ja, das heißt bestimmt... Ja, und aber was stand hier nochmal? Ganz eigene Bedeutung, stark verbunden mit der ländlichen Kultur, der Mütterlichkeit.
Ja, ne? Ja, da habe ich auch...
Und diesem weiblichen und...
Das ich habe dann so, ne, dass es ein Symbol für Fruchtbarkeit auch ist, ne, dass Mütterlichkeit natürlich und auch die Frau als Matriarchin der Familie.
Das,
in einer patriarchalen Gesellschaft natürlich, Russland nach wie vor, aber innerhalb der Familie, wie in vielen Kulturen der Welt, ist einfach die Mutter die starke Figur. So.
Ja.
Und was ich auch finde, diese Matrioschka, dass sie so ein sie trägt so viel in sich, sie beherbergt viel, das hat auch was von Geborgenheit, finde ich so, ne?
Ja, absolut, ja.
Also
auch schon diese Form, ne? Ist jetzt anders als die Kokeshi, die sind ja so ganz gerade.
Ne?
Und die Matrioschka hat immer so was Warmes, Rundes.
Plus die Farben, ich finde auch diese folkloristische Bemalung, die Farben sind sehr kräftig und fröhlich und floral. Also es hat so was ganz, also irgendwie fühlt man sich so gleich ein bisschen bemuttert.
Ja, ja, man möchte reinschlüpfen.
Man will auch mit reinschlüpfen, ne?
Genau. Möchte da Teil sein. Und jetzt gibt im jetzt in der Moderne gibt es dann auch, also man kann auch politische Statements mit diesen Puppen gemacht werden. Ne? Die werden dann speziell bemalt oder ich habe welche gesehen, die wurden bemalt wie mit so Totenköpfen, also dann eher in die mexikanische Tradition
gehend. Habe ich auch ganz viel gesehen. Oder dass man sie selber bemalen kann, dass man so Rohlinge bekommt.
Ja.
Genau, das zieht sich auch durch, finde ich. Auch bei dem Thema Kokeshi, was wir dann auch gleich noch haben.
Ja, das ist auch spannend, dass dann so ein altes Kulturgut dann auch immer wieder neu interpretiert wird und der Zeit angepasst und auch eine rebellische Komponente kriegt, ne?
Genau, das. Und es zeigt aber auch, wenn es nicht ausstirbt, sondern von den jüngeren Generationen adaptiert wird, verändert wird, zeigt ja, dass es immer noch eine Bedeutung hat. So, ne? Und Leute irgendwie immer noch Interesse haben, aber eben ihr es draus machen wollen durch Veränderungen, wie auch immer. So, ne? Okay.
Wunderbar.
Da haben wir die Matrioschka. Das war ja, da waren wir jetzt von Russland, machen wir jetzt einen großen Sprung und zwar nach Guatemala und Mexiko. Und ihr könnt euch bestimmt vorstellen, was jetzt kommt. Jetzt kommen die Sorgenpüppchen. Auch, glaube ich, etwas, das den meisten bekannt sein wird. Du kannst ja nochmal bei den Bildern, da hatte ich dir auch Sorgenpüppchen geschickt. Sorgenpüppchen, das kenne ich aus den, in Dresden bin ich aufgewachsen, da gab es den Dritte Weltladen. Heute sagt man eine Weltladen oder Weltladen.
Da habe ich es ja auch zum ersten Mal getroffen.
Und das sind so ganz handgemachte 2 bis 5 Zentimeter große beziehungsweise kleine Püppchen aus Draht, Garn und Stoffresten, die die traditionelle Kleidung der guatemaltekischen Maya tragen. Und sind ganz einfach gestaltet, das Gesicht ist nur angedeutet und sie haben so eine schlichte, stilisierte Kleidung, ganz farbenfroh. Also ich sehe hier gerade eine, ich liebe die so, ich muss mir mal, also ich habe keine mehr, aber als Kind hatte ich die auch. Und die werden, meistens kommen sie so im so 5 Püppchen, die in so einem schönen, bunten, handgewebten Beutelchen verstaut sind. Und diese Sorgenpüppchen gehen auf die Prinzessin Ishmukane zurück, die der Legende nach vom Sonnengott die Gabe erhielt, alle Probleme der Menschen zu lösen.
Das ist schön.
Und sie sind so gedacht als Einschlafhilfe für ernste und besorgte Kinder. Ne? Das ist ja so, dass man so vorm Einschlafen die Püppchen rausnimmt und ihnen dann die Sorgen erzählt, die so tagsüber auf der Seele liegen, und dann packt man sie wieder zurück und legt sie unter das Kopfkissen, und über Nacht fressen die Sorgenpüppchen diese Sorgen dann auf oder was auch immer sie damit machen. Und ja, was da so dahinter steht, ist natürlich auch, ich finde es super schön. Ich habe als Kind auch verschenkt gerne diese Püppchen, auch an Erwachsene. Ich kann mich erinnern, wir hatten eine Nachbarin in unserem Haus, die, da habe ich als Kind gespürt schon, dass die irgendwie Probleme hat. Hat sie tatsächlich gehabt. Und der habe ich dann mal so Sorgenpüppchen geschenkt. Also, weiß nicht. Genau, eigentlich was für Kinder, aber funktioniert natürlich auch für Erwachsene. Und dahinter steht natürlich so die Idee, dass Erzählen eine therapeutische Wirkung hat. Ne? Also, dass man, indem man es ausspricht oder auch vielleicht denkt, ne, einfach rausbringt und ein Gegenüber hat und dann wieder verschließen kann, dass das irgendwie das schon wirkt.
Ach, dieses Rituelle ist so stark, was damit verbunden ist. Ne? Ich gebe mein Problem nach draußen und gebe es
jemandem ab. Und vertraue, gebe es ab und vertraue darauf, jemand wird dafür sorgen, dass es mir von der Schulter genommen wird.
Ja.
Wie auch immer das funktioniert, ob ne, es die Prinzessin Ishmukane ist oder ob sie es auffressen und verdauen oder es Gott im Spiel ist, wir wissen es nicht, es ist auch egal.
Und das wissen wir auch heute in der Psychologie, allein etwas von innen nach außen zu bringen, macht das schon wieder leichter.
Ne?
Und
leichter.
Ein bezeugendes Gegenüber zu haben.
Ich habe noch gefunden, dass diese Sorgenpüppchen wohl in der modernen Pädiatrie und Kinderpsychologie eingesetzt werden, wo dann diese kleinen Püppchen wohl als Vermittler zwischen Kind und Therapeutin fungieren. Vielleicht, weil möglicherweise je nach Altersklasse ja gewisse Dinge auch gar nicht so richtig ausgesprochen werden können, und dann vielleicht eine Puppe irgendwie an der Stelle. Das fand ich irgendwie schön, dass sie da so einen Einsatz haben. Ja, das sind die Sorgenpüppchen.
Sehr schön. Die in Guatemala und in Mexiko
kommen. Genau, da kommen die her. Und ich weiß noch, ich habe in der Recherche jetzt für das Thema, ich hatte dann so meine ganzen puppenbegeisterten Bekannten und Freundinnen gefragt, ob sie Ideen haben. Und dann schrieb mir die Linda aus der Schweiz, die, glaube ich, hier nicht mithört, aber die schrieb mir dann gleich, die Sorgenpüppchen, die musst du mit reinnehmen.
Ja.
Und ich wäre da nie drauf gekommen, komischerweise. Ich bin jetzt richtig froh, weil das, glaube ich, irgendwie, ich hatte die als Kind eben. Und ich finde es schön, nochmal jetzt diesen Berührungspunkt zu haben.
Oder man könnte ja auch jetzt, gerade wenn es dunkel wird und man drin sitzt, was bastelt, kann man ja das auch mit seinen Kindern selber basteln.
Total.
Das ist ja auch eine ganz schöne Sache, ne?
Genau.
Und dann zu Weihnachten verschenken.
Ja, zurück nach Japan.
Zurück nach Japan.
Da kannst du ja mal eine Kokeshi öffnen. Ein Bild.
So, hier habe ich mal. Hier haben wir ganz viele Kokeshis. Ja, die sind schon. Also, das sind gedrechselte Figuren. Ganz, ganz schlicht gehalten. Ein langer Körper und oben ein Kopf. Eigentlich nur.
Es gibt jetzt hier Stopfpilz.
Ja, genau, wie so ein Stopfpilz. Oder ein Strickliesel, nur ohne
Öffnung. Oder Strickliesel, noch besser, genau.
Es gibt hier sogar zwei mit Hut, aber meistens wirklich so ganz, ganz schlicht gehalten. Und auch das Gesicht ist eher skizziert, mit einem neutralen Ausdruck.
Keine Arme, keine Beine.
Nichts dran. Und was ich hier jetzt bei denen gar nicht sehe, aber was ich in meiner Recherche als Spannendes noch gefunden habe, und zwar, nee, die hat auch keinen Kragen.
Hattest du nicht in deinem Dokument Bilder auch drin?
Ja, aber leider nicht.
Ach, nicht von der Kokeshi, okay.
Nee, ich habe die jetzt irgendwo anders. Und zwar geht es darum, dass die manchmal auch so gemalte Kimonos anhaben. Und dann macht es wohl was aus, ob der Kragen rechts überlappt oder links überlappt. Und das fand ich spannend. Weil, das müsste mir jetzt jemand sagen, der in der japanischen Kultur bewanderter ist als ich, dass wohl, wenn der Kragen rechts über, genau, wenn der Kragen links über rechts liegt, ist das wichtig. In der japanischen Kultur wird Kleidung nur für Verstorbene so gefaltet und für Lebende wird es andersrum gefaltet.
Oh ja, okay.
Und das fand ich einen spannenden Hinweis. Also, dass in so einer schlichten Figur für alle, die es wissen, so viel drinstecken
kann. So kulturelle Codes, ne?
Ja.
Die dann, die kannst du lesen, ne, wenn du die Kultur kennst, kannst du sie lesen, ansonsten siehst du nur einen Kragen und nimmst nichts weiter wahr, so, ne?
Und die Kokeshis sind wohl Anfang des 19. Jahrhunderts in der Region Tohoku im Norden Japans entstanden. Und die wurden dort als Spielzeug hergestellt. Und gleichzeitig auch, da gibt es wohl heiße Quellen, so als Andenken. So die Besucher, Souvenir, ne? Das hatte dann auch.
Mhm.
Und dann waren die drei moderne. Für viele Japanerinnen und Japaner sind sie ein Symbol für Heimat, Handwerk und, was ich schön finde, stille Resilienz.
Mhm, Gott, das passt zu Japan, ja.
Ja. Und die, also. Sie sind, sie können auch, also sowohl, das fand ich schön, als Schutzfigur dastehen oder auch als Erinnerung an verstorbene Kinder oder sogar als Glücksbringer für eine sichere Geburt. Also sie haben so eine ganz vielseitige Funktion.
Und auch Spielzeug, das fand ich interessant.
Und auch Spielzeug, ne? Einfach,
das ist schon auch, dass es schon auch als Spielzeug gedacht war. Also ob das heute noch so ist, weiß ich nicht, aber ursprünglich war das wirklich für Mädchen auch, haben sie damit irgendwie gespielt. Kann man sich auch gut vorstellen,
so eine,
auch wenn man dann so viele verschiedene von diesen Püppchen hat, das macht bestimmt Spaß, die so anzuordnen irgendwie.
Weißt du, was mir jetzt gerade kommt, erinnerst du dich vielleicht auch, vielleicht hatte Leni das auch, diese ganz simplen, eigentlich wie Kokeshi-Puppen, die gab es dann als Jahreszeitenpüppchen mit noch irgendwann filzmännlichen, aber die gab es auch einfach nur ganz schlicht. Die hatten eigentlich genau diese Form von den Kokeshi-Puppen, diese Stiftpuppen, ne?
Ja, kann ich mich erinnern. Und natürlich ist das ja auch das ist ja eine archaische Form, dieses längliche mit dem Kopf.
Ja.
Es ist ja die einfachste Puppen- und Menschenform, Darstellung, die es gibt,
ja.
Und dass sich daraus dann auch in vielen verschiedenen Kulturen unterschiedlichste Puppenprägungen rausentwickelt haben, ist eigentlich auch klar.
Ja.
So, ne?
Ja.
Was ich noch bei den Kokeshis jetzt interessant finde, dass die auch bis heute, also wirklich weiterleben, also sowohl die Tradition, es gibt einen großen Handel mit diesen, ich sag mal, Vintage-Kokeshis, also den älteren Püppchen, und das ist aber auch viele moderne und westlich inspirierte Designs gibt. Also die werden einfach weiter produziert, auch nicht mehr nur in Japan. Es gibt zum Beispiel in Dänemark ein Label, das heißt Lucy Cars, die sind so die bekanntesten. Die haben dann auch Kokeshis und dann stellen eben diese Kokeshis so Celebrities dar. Und sie haben dann wirklich so in ihrem Shop 30 verschiedene Celebrities, zum Beispiel Coco Chanel, David Bowie, Muhammad Ali. Und das funktioniert halt total super, weil sie haben halt diese Holzrolling in dieser traditionellen Kokeshi-Form. Und dann werden die eben so bemalt, dass du auf den ersten Blick erkennst,
das ist David Bowie. Ja.
Das ist Amy Winehouse. Ah, das ist Iris Apfel. Und das ist so schön, dass es irgendwie man eine reduzierte Form hat, plus irgendwie die Abbildung von einem ganz prägnanten Merkmal einer berühmten Persönlichkeit.
Ja.
Und sofort hast du eine Assoziation, wer das ist.
Ja, toll.
Und das sind ganz beliebte Sammelstücke. Also das weiß ich eben auch von meiner Freundin, die da immer in Japan ist. Das wird fast ja auch gesagt exportiert.
Ja.
Und auch innerhalb des Landes sind es wichtige Gegenstände, traditionelle Gegenstände.
Und wie die Matroschka, ist sie Matrioschka? Ich würde das gerne mal richtig aussprechen.
Ich glaube, da gibt es je nachdem. Ne?
Lebt sie eben genauso weiter, ne? Und kriegt diesen modernen Touch noch dazu. Und das ist spannend.
Okay, hast du noch was?
So viel zu Japan.
Gut.
Nee, ich habe jetzt nichts weiter. Also, nee, die wurden halt gedrechselt, genau. Das hatte ich schon gesagt.
Gut, dann gehen wir weiter. Wir haben ja noch ein bisschen was vor.
Ja, ja.
Also von Japan geht es nach Südafrika. Und in Südafrika gibt es die Ndebele-Puppe. Ich sage das jetzt nur einmal, weil es garantiert falsch ausgesprochen ist. Und auf Deutsch sagt man die Zulu-Perlenpuppe. Du kannst ja mal schauen. Hatte ich dir auch ein Bild geschickt, dann können wir das mal beschreiben, wie die aussehen.
Ah, das jetzt verstehe ich.
Und die Zulu, das ist die größte Volksgruppe Südafrikas. Und diese Zulu-Perlenpuppe ist die Fruchtbarkeitspuppe der Zulu. Oh, Laura hat jetzt gerade das Bild geöffnet. Das ist auch, da sind wir eigentlich auch wieder ein bisschen bei dieser schlichten, langen Form, die ein wenig an Kokeshis erinnert. Also wir haben eine sehr, also das Grundgerüst, hatte ich gelesen, war traditionell ein Maiskolben oder auch ein Ast oder Draht. Und das wird mit dunkelbraunem Stoff umwickelt und dann wirklich ganz reich mit Perlen verziert. Das sieht man auf dem Bild jetzt gar nicht so gut. Da es gibt auch Püppchen, die sind wirklich, da wird nicht mit farbigen Stoffen gearbeitet, sondern nur mit Perlen, die dann wie Kleidung aufgestickt wird. Und die sind sehr, also kommen in verschiedenen Größen, aber die sind eher lang und schmal.
Und die haben Arme und Brüste, das ist spannend.
Genau, da sieht man das auch, dass es eine weibliche Abbildung ist. Da kommt ja auch dann, ne, dass es eben...
Gibt es sie auch als männlich?
Nee, weil das habe ich nicht gefunden. Und es ist ja auch eine Fruchtbarkeitspuppe, nehme ich an. Es hat doch immer so ein bisschen weiblichen Bezug. Ne? Schön reich bestickt. Da haben wir jetzt mal ein Bild, wo sie auch so eine Art so ein Goldreif um den Hals
und
haben.
Und die sind jetzt auch wieder kürzer, das ist auch spannend. Genau. Die einen, die wir haben, die sind ganz lang.
Ganz, ganz unterschiedliche Größen. Die sind wohl in jedem Zulu-Haus zu finden und waren oder sind auch immer noch ein traditionelles Hochzeitsgeschenk für Zulu-Frauen. Und zur Hochzeit wird dann wohl traditionellerweise werden dann drei Puppen in verschiedenen Größen von der eigenen Mutter hergestellt. Aha. Und diese drei Puppen, die symbolisieren die nächsten drei Generationen, die dann eben heranwachsen sollen. Schön. Durch diese Heirat.
Ja.
So. Und dann zu diesen Puppen ist auch noch zu sagen, die sind ein beliebtes Souvenir.
Mhm.
Also das
kann ich mir vorstellen.
Habe ich dann, da gab's, konnte man viel zu lesen, dass in Südafrika, wenn man da als Tourist zu Gast ist, also dass da viel Handel mit den Puppen betrieben wird und es natürlich da auch eine Bandbreite gibt von wirklich traditionell hergestellt bis billig Ramschware.
Ja.
Und man da natürlich auch... ja, wenn man ja einfach auch aufpassen muss, dass man, wenn man sowas kaufen möchte, dass man möglichst bei ja, lokalen Händlern, ja. Händlerinnen kauft.
Und sich vielleicht auch mal dessen bewusst wird, was das für eine Bedeutung eigentlich hat.
Genau.
Ne? Das ist nicht nur so ein Dekostück, was man sich hinstellt.
Ja. Ja, bleiben wir in Afrika, beziehungsweise Westafrika und Brasilien.
Ganz kurz, ich muss noch mal darauf... Ich finde die Gesichter so spannend, weil das sind ja nur die zwei Augen und dann gibt es einen vertikalen, perlengestrickten weißen Strich, der von oben bis unten geht. Es gibt keinen Mund, keine Nase, also es ist so wie...
Ja, da habe ich, kann ich dir nicht sagen, ne? was es könnte man als Nase deuten irgendwie, ne? Oder man liest es so ein bisschen als Nase, aber vielleicht hat es nochmal eine, vielleicht auch eine Art Bemalung, irgendwie eine traditionelle Gesichtsbemalung, die das abbilden soll.
Vor allem, es teilt das Gesicht in zwei Hälften, ne? Das ist spannend. Also
das haben sie jetzt auf allen Bildern, ne?
Ja, also, das ist wirklich bei allen dieser Puppen, also ob das auch was mit Dualität oder was auch immer das
stimmt.
zu tun hat, aber es ist diese... deutliche Zweiteilung des Gesichts da. Das finde ich spannend. Was auch immer das... Wenn jemand da draußen dazu etwas weiß, bitte an uns weiter.
Da fällt mir Marlena ein, die war letzten Winter in Südafrika. Marlena, du hörst uns bestimmt
zu. Du hörst uns. Bitte, wenn du was weißt, sag es uns.
Okay, dann kannst du mal öffnen die Abayomi. Abayomi-Puppen. Die kommen aus... Ja. Westafrika und Brasilien. Und diese beiden Länder, das sind jetzt ja zwei verschiedene Kontinente, aber zwischen Westafrika und Brasilien gibt es eine Verbindung, denn in Brasilien landeten damals viele Sklavenschiffe und es gibt noch heute eine große afrikanische Diaspora in Brasilien. Also deshalb stellen wir euch jetzt einen Puppentyp vor, der eben mit diesen beiden Ländern in Verbindung steht. Und zwar, Laura hat jetzt gerade hier zwei Bilder geöffnet, viel mehr waren ehrlich gesagt auch nicht zu finden. Ich habe lange recherchiert. Diese Abayomi-Puppen spreche ich jetzt vielleicht auch nicht ganz korrekt aus. Das sind einfache kleine Püppchen, die aus Stoff gewickelt, geknotet und gebunden werden. Also wirklich super einfach, sehen aus, als hätten sie Kinder gemacht eigentlich.
Und ganz eigentlich total ähnliche Technik wie die Puppen, auf die wir später nochmal kommen. Ne?
Aus dem slawischen
Kulturkreis.
Die Abayomi-Puppen stammen aus der westafrikanischen Yoruba-Kultur. Und die Yoruba sind ein westafrikanisches Volk, das hauptsächlich im Südwesten Nigerias lebt. Und während des transatlantischen Sklavenhandels nahmen afrikanische Mütter manchmal Stoffstücke von ihren Röcken und fertigten daraus Puppen. Als Erinnerung an ihre Kinder und als Schutzamulett. Also es ist eine ganz schmerzhafte Geschichte, die mit diesen Puppen verbunden ist. Aber auch eine kraftvolle Geschichte, denn diese Puppen wurden damit auch zum Symbol der Hoffnung und des Widerstandes.
Ja.
Und das sieht man den Puppen auch an. Also man sieht, die sind improvisiert, die sind nicht von künstlerischer Hand gemacht. Also sie sind eben so gut es geht aus dem, was man so hatte. Und man sieht irgendwie auch, dass da eine Liebe drin steckt und ein Überlebenswillen und ja, eben auch das Thema Hoffnung und vielleicht den Kindern was an die Hand zu geben. Und diese Abayomi-Puppentradition wird von Menschen in der gesamten afrikanischen Diaspora fortgeführt. In der brasilianischen Volkskunst stehen sie für die Einheit aller schwarzen Menschen, für das Bewusstsein ihrer gemeinsamen Herkunft und die Erinnerung an ihre Geschichte.
Ich finde, das hat auch was ganz Kraftvolles, dieses Bild. Das sind so drei Frauenhände, die diese Puppen uns, also der Kamera entgegenstrecken. Das ist auch wie wenn wir diese Fotos sehen von umgebrachten Menschen, wo die Eltern sagen, diese Person hat gelebt, wir schweigen
genau,
nicht. Das hat, finde ich, was ganz Ähnliches.
Und, ja.
Und gerade durch diese Einfachheit auch. Ne?
Ich fand es interessant, dass es dazu kaum Bilder gab. Dass es scheinbar was ist, so wie, ich weiß nicht, wie man das jetzt bezeichnen könnte, etwas, das von Hand zu Hand gemacht wird, was man nicht fotografiert und nicht groß ausstellt, sondern das ist eine Tradition unter Menschen, die hat nichts Virtuelles oder irgendwie Künstlerisches oder sonst wie. Und ich bin auf diese Puppen gestoßen, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ich weiß, ich bin da bei einem Workshop gelandet, einem Workshop-Angebot, wo dazu eingeladen wurde, diese Puppen herzustellen. Und das war so ein bisschen fast schon sozialpädagogisches Angebot. Also nichts, was jetzt so wie wir unsere Puppen dabei wieder davon leben, sondern das war ein Kursangebot für ganz wenig Geld. Komm, wir kommen zusammen, wir nehmen hier Stoffreste und wir tauchen mal ein in die schwarze Kultur und machen diese Puppen und unterhalten uns mal darüber, was schwarze Menschen eigentlich weltweit erlebt haben. So.
Und hier in Berlin?
Oder nee, das war in Deutschland, aber scheinbar, ich habe es jetzt auch so verstanden, dass das überall auf der Welt, wo schwarze Menschen sind, eine Rolle spielt, diese dunkelhäutigen Puppen. So, und jetzt würde ich gerne noch, bevor wir unsere Weltreise fortsetzen, einen kleinen Exkurs, der bietet sich jetzt hier an, zu Black Dolls machen. Mir ist nämlich bei der Recherche aufgefallen, dass die Puppenkultur auf dem afrikanischen Kontinent und in der gesamten afrikanischen Diaspora wirklich sehr, sehr vielfältig ist. Und diese dunkelhäutigen bzw. schwarzen Puppen, und hier schwarz mal groß geschrieben als politischen Begriff, sind eng mit der Geschichte schwarzer Menschen verbunden, mit ihrer Identität, ihren Erfahrungen, ihrer Kultur und ihren Errungenschaften. Und diese schwarzen Puppen erzählen eben diese Geschichte auf eine ganz eigene Weise. Und demgegenüber steht das N-Wort für dunkelhäutige Puppen, das heute viel weniger, aber doch immer noch verwendet wird. Ich höre das in meinen Kursen immer wieder.
Ja, ich auch.
Ich lasse es auch, ich hake nicht sofort ein, ich lasse es einfach stehen und verwende es oder versuche dann einfach im Gespräch eine Alternative anzubieten, was wir eben noch sagen oder was besser ist zu sagen. Und das N-Wort ist ein diskriminierender Teil der Black History, weil es für Puppen steht, die in den westlichen Ländern für eine hauptsächlich weiße Zielgruppe industriell hergestellt werden und dabei oft rassifizierte Stereotype bedienen. Also breite Lippen, goldener Ohrring, exotische Kleidung und eher Betonung des Fremden. Und wir alle kennen diese Puppen vielleicht aus unserer Kindheit. Das war sicher auch wahrscheinlich gut gemeint, aber im Ganzen betrachtet, vor dem Hintergrund der schwarzen Kultur betrachtet, muss man diese Puppen auch einordnen. Und da muss man eben sagen, dass diese Puppen, die dann hier in Europa als schwarze Puppen, dunkelhäutige Puppen verkauft worden sind, nichts mit schwarzer Kultur zu tun haben, weil sie nicht von schwarzen Menschen angefertigt wurden und eher zur Erfahrung von Diskriminierung beitragen. Schwarze Puppen von schwarzen Menschen dagegen, und dazu zähle ich eben diese Abayomi-Puppen, stehen für echte Repräsentation und Selbstermächtigung. Und ich finde es wichtig, sich damit mal zu beschäftigen.
Ja.
Und da kann ich euch empfehlen, es gibt bei Wikipedia einen ganz tollen Artikel da gebt ihr mal das N-Wort ein, N-Puppe. Und da gibt's, da ist es wirklich sehr, sehr gut aufgearbeitet worden. Also was haben schwarze Puppen gerade in Deutschland für eine Geschichte? Wie werden sie heute eingeordnet? Und wo steht man heute mit dem Thema? Das war für mich nochmal sehr erhellend. Und dann möchte ich an dieser Stelle noch eine Podcast-Folge der Staatlichen Museen zu Berlin empfehlen. Diese Folge, ich verlinke sie euch, sie heißt Die Puppe Uatunya vom Museumsdepot zurück nach Namibia. Und da geht es um eine kleine handgemachte Puppe, die ein wahrscheinlich kleines Mädchen in Namibia mal hergestellt hat und die dann mit dem deutschen Kolonialismus nach Deutschland kam und ja, irgendwo im Museumsarchiv dann gelandet ist und jetzt dank Provenienzforschung und Kolonialismusaufarbeitung schlussendlich wieder zurück nach Hause gebracht werden konnte. Und wenn man da mal reinhört, das sind nur 20 Minuten, das ist wunderbar aufbereitet, wird dem klar, also versteht man eigentlich diese Geschichte ganz ja, gut.
Ja, ich fand das auch sehr berührend und genau, das heißt übersetzt auch Berührung, glaube ich,
die,
ne?
Die berührte.
Die berührt, ja, eben berührt. Es ist auch ein großes Wort, ne?
Angefasst auch, ne?
Und eben, das meine ich, berührt, verbunden, berührt so, ne? Ist eben große, also es ist auf der einen Seite, sie wurde berührt, vielleicht ungewollt. Sicher, auf der anderen Seite berührt es uns.
Ja.
Es berührt, es hat sie berührt, also es ist, und was ich auch spannend finde, dass da natürlich auch nochmal die ganze Geschichte unserer, auch der Museumskultur ja, so in Frage gestellt ja, wird und was da passiert ist und was wir uns da,
dass es eben Raubkunst
angeeignet haben und wie es jetzt immer noch dann schwierig ist und nicht selbstverständlich, ja, dass die Sachen zurückgegeben werden. Ja. Ne? Und das fand ich auch, das ist ein Riesenfeld, was das aufmacht. Und das anhand
ja, und das einer anhand kleinen dieser Puppe erzählt. Also mir ging das sehr nah und ich habe da auch festgestellt, ich habe da sehr viele Wissenslücken auch.
Ja.
Und Das nehme ich jetzt auch mit aus der ganzen Recherche hier, ja, dass man einfach noch genauer hingucken darf und auch immer, ne, wir haben unseren weißen Blick natürlich ganz stark und auch den Blick derer, die kolonialisiert haben und ja, wie viel Vereinnahmung ist dabei, wie viel Aneignung ist auch dabei bei dem Puppenthema, das finde ich spannend und da bin ich auch noch lange nicht ja, am Ende angekommen, aber das Thema wurde für mich jetzt nochmal überraschend in dieser Recherche aufgemacht.
Ja, das macht ein riesiges Feld auf, ne? Dieser immer davon auszugehen, dass unser Blick auf der Welt, auf die Welt der richtige oder der einzige ist, was absolut das ist, nicht ist stimmt. Nur
der Dominante.
Oder auch, es noch ist absolut ja, der, ja, das ist nur der Dominante. Und das, und was ja auch ist, dass es eine Geschichte ist, die hauptsächlich von Männern geschrieben wurde. Ne? Das muss man ja auch, das kommt ja auch noch mit rein, diese Thematik. Ja,
das stimmt.
Ja. Und wir immer davon ausgehen, das ist die Geschichte. Nein, das ist nicht die Geschichte. Das ist
eine Version der Geschichte.
Ein kleiner Blick auf die Geschichte.
Ja. Also diese Podcast-Folge, ich verlinke sie euch. Lege ich euch wirklich ans Herz. Also könnt ihr gleich hier weitermachen, wenn ihr auch ja, den Podcast gehört habt. Gut. Jetzt waren wir in Afrika, in Brasilien. Und jetzt geht's zurück nach Europa.
Ja, jetzt geht's zu den Motanka-Puppen.
Aus der Ukraine.
Genau. Die ganz ähnlich sind wie die
Abayomi.
Wie die Abayomi-Puppen. Das fand ich jetzt faszinierend, weil die hatte ich ja vorher nicht gesehen.
Von den Motanka?
Ja, wo haben wir es denn? Da. Das finde ich wiederum faszinierend. Diese riesige Ähnlichkeit, weil die Motanka-Puppen sind auch ganz ähnlich aus Stoff und Faden hergestellt. Und das Spannende ist, sie dürfen nicht genäht und geschnitten werden.
Keine Nadel, keine Schere.
Sondern werden eben auch nur gewickelt.
Und geknotet.
Und geknotet. Und dürfen dann aber wiederum bestickt werden.
Mhm.
Und das ist nicht einfach nur schön bestickt, sondern das mit den Stichen, mit denen sie bestickt werden und den Symbolen, die haben, wie das Wort schon sagt, Symbole, die haben eine Bedeutung.
Mhm.
Und sie dürfen nicht geschnitten und gewickelt werden, weil sonst ja die Schutzkraft zerstört werden kann und sonst etwas mit hineingegeben werden kann, was nicht hineingegeben werden soll. Das fand ich ganz spannend. Und die sind auch aus Stoff und Fäden. Es gibt ja auch diese aus Stroh gewickelten Puppen.
Auch ähnliche
Formen. Ne? Ne? Kennt man auch wieder. Und die sind jetzt aus der Ukraine, sind aber im ganzen slawischen Kulturkreis bekannt, diese Puppen. Und ich hatte irgendwo, wo habe ich denn das jetzt nochmal hingeschrieben? Genau, was das Symbolik der Stickereien. Also das Kreuzmuster zum Beispiel als Solarzeichen, ein zentrales Merkmal vieler Mutanka-Puppen.
Das ist auch so, das ist auch auf das Gesicht gestickt, das Kreuz, ne?
Genau. Mhm. Dieses Muster symbolisiert die Verbindung zwischen Himmel und Erde und steht für Lebensenergie und Schutz. Mhm. Dann die vertikalen Linien repräsentieren Männlichkeit, Vater oder Schutz. Die horizontalen Linien stehen für Weibliches, Mutter oder Ernährung. Dann Spiralmuster, die den ewigen Zyklus von Geburt, Leben und Wiedergeburt symbolisieren. Und dann Vogelmuster gelten als starke Talismansymbole für Zuhause, Wohlstand und Glück. Dann gibt es noch eine Farbensymbolik, Rot, Schutz vor Krankheiten und bösen Geistern, Gelb, Sonne, Grün, Mutter Natur, Blau, heilende Wasserkräfte, Braun, Mutter Erde, Weiß, Reinheit und göttliche Harmonie.
Und ich finde, wenn man die sich anschaut, und die sind übrigens auch, es gibt super viele bei Etsy, ist mir aufgefallen. Das ist eine ganz lebendige Kultur. Die werden immer noch hergestellt, die werden verkauft. Und ihr werdet staunen, es springt euch ein Feuerwerk an Farben, an Formen, an Verzierung entgegen. Und man bekommt doch so ein Gespür für die slawische Kultur, finde ich. Und sehr ansprechend.
Ja. Und hatte ich das gesagt, dass sie kein Gesicht haben?
Ja, das hast, gesagt, hast du, genau, das hatte ich auch.
Ganz wichtiges Symbol, dass sie eben ohne Gesicht sind. Oder eben dieses gestickte oder aus Bändern gewickelte Kreuz im
Gesicht. Ich habe das mit dem Gesicht auch recherchiert. Und da, ich habe gelesen, sie haben kein Gesicht aus Angst vor Besetzung durch böse Geister über die Augen.
Ah, ja.
Deshalb bleiben sie gesichtslos. Und das ist wohl auch der Grund mit dieser Angst vor den bösen Geistern. Man gibt ihnen wohl auch keinen Namen.
Ah, das wusste ich nicht. Interessant. Ja, ja. Ja, ich denke, die werden wahrscheinlich auch viel in jetzt sage ich mal so, kulturellen, rituellen, schamanischen Ritualen werden die natürlich auch ihren Platz haben.
Ich hatte das einer Freundin erzählt von unserem Podcast. Die erzählte mir sofort, sie hätte eine Freundin in der Ukraine, sie würde sie befragen zu diesen Puppen.
Ja.
Und und diese Bekannte hat ihr dann wohl gesagt, ja, sie Puppen sind da sehr bekannt. Und es sind aber keine Spielpuppen, sondern Ritualpuppen.
Ah, ja.
Und man gibt sie über von Generation zu Generation weiter. Sie stehen für die Verbindung zu den Ahnen. Und eben die andere Seite sind eher ein Schutzamulett, Glücksbringer. Sie wurden dann irgendwie bei Schwangerschaft verschenkt oder in die Wiege gelegt.
Ja.
Oder wenn die Männer in den Krieg zogen, oder haben wir ja auch ganz aktuell, das wurden sie als eben ja zum Schutz mitgegeben.
Ja.
Und sie sollen Fruchtbarkeit, Wohlstand, Liebe und Wohlergehen bringen. Und auch das, weil ich das von den Abayomis vor uns erzählt habe, von den Abayomi-Puppen, diese Puppen werden heute auch für solidarische Aktionen genutzt, um Menschen Mut zuzusprechen und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Und da habe ich zum Beispiel einen Workshop bei den Malteserwerken gefunden. Da ging es dann sicher auch jetzt im Zuge des Krieges in der Ukraine, um darauf aufmerksam zu machen. Aber da ging es um einen Workshop, diese Puppen herzustellen und da eben einfach in diese Kultur einzutauchen. Und wer weiß, wem sie dann auch zu schenken.
Ja. Was mir gerade kommt, ist es so spannend, dass das wieder so auf der ganzen Welt zu finden ist, dieses Herstellen von Puppen und diese Bedeutung und dass die oft so ähnlich sind. Mhm. Ne? Was wieder so zeigt, dass es doch etwas in der Menschheit gibt, was ganz ursprünglich ist, was wir in allen Kulturen finden und was uns verbindet. Ja. Ne?
Sie sind ja kleine Menschen. Ne? Und
ja.
Was liegt dann näher als einen kleinen, ja, stilisierten, schlichte Abbildung von einem Menschen, jemandem mitzugeben, wenn man jetzt sich trennen muss, ne, in einer schwierigen Lebenssituation, Krieg oder was auch immer, dann zu sagen, hier, das ist eine Puppe, das bin nicht ich, aber stell dir vor, ich bin es.
Ja.
Und ich bin an deiner Seite und ich beschütze dich. Und ja, das ist berührend, ja.
Und was vielleicht auch gleichzeitig noch darauf hinweist, ist vielleicht sehr weit hergeholt, aber könnte sein, dass wir auch, also dass unsere Körper auch nur wie Hüllen sind und nichts, also eine Endlichkeit haben.
Ja, aber das wissen wir ja, ne? Das ist ja auch so, ne?
Ja, aber wir wissen das und trotzdem handeln wir nicht
ja,
so.
Ja, das ist
ne?
richtig, genau.
Und das ist uns immer wieder daran erinnert.
Und dass wir auch in die Höhle vielleicht auch wechseln können.
Genau, dass wir die Höhle wechseln können, dass es ein Ende hat, dass vielleicht eine neue Höhle kommt, vielleicht ja. auch nicht, wir wissen es nicht.
Hier in Berlin fällt mir gerade ein, noch zu diesem Thema Motanka. Die interessieren mich nämlich sehr, weil ich jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich slawische Wurzeln habe, aber irgendwie fühle ich mich doch etwas aufgrund meiner DDR-Vergangenheit, glaube ich, auch da etwas zugehörig. Es wird hier einmal im Jahr so ein großes so Waldorf-Kunsthandwerk-Festival seit 2 Jahren veranstaltet. Auf dem Campus, wo auch die Waldorf-Lehrer oder weiß ich gar nicht, es gibt so einen großen Waldorf-Campus in Berlin. Ich versuche es zu verlinken. Und ich war da selber noch nicht dort, aber habe mir das Workshop-Angebot, das sind dann immer so 2 Tage, wo die Waldorf-Bewegung hier in Berlin Kunsthandwerk vorstellt. Und da ist eine Künstlerin, Puppenmacherin, die Workshops für diese Püppchen anbietet. Da habe ich ein bisschen mit geliebäugelt, ob ich mich da mal anschließe. Ja. Aber ja, wer in Berlin ist, ich verlinke das mal. Das ist immer im September. Aber vielleicht habt ihr Lust, euch nächstes Jahr anzuschließen und diesen Workshop zu besuchen. Denn mir wurde gesagt, der musste dieses Jahr leider ausfallen, weil mangelndes Interesse da war.
Was?
Ja, ne? Na, gibt dann viele, viele Veranstaltungen und dann vielleicht noch mal attraktivere auch. Aber das verlinke ich mal. Also wer Lust hat, vielleicht auch mal so ein traditionelles Püppchen zu machen unter fachkundiger Anleitung, wäre das vielleicht noch mal eine Gelegenheit.
Das finde ich auch wieder jetzt spannend, dass du sagst, aus mangelndem Interesse. Und das ist, zeigt auch wieder was, dass die Puppen immer noch einen Touch von, ist Kinderspielzeug. Genau. Naja, ist Frauenkram. Jetzt mal so ganz, es schwimmt irgendwo noch mit und wir uns gar nicht bewusst sind, was für ein tiefes kulturelles Erbe eigentlich in der Darstellung menschlicher Figuren in Form von Puppen.
Ja.
Steckt.
Ja, und was für auch, wie viel Kraft doch in der Herstellung stecken kann, wie viel Selbstermächtigung.
Ja.
Ne? Und aus einfachsten Materialien und ohne, ich finde es auch spannend, das würde mich eben auch reizen, eine Puppe ohne zu nähen.
Ja.
Und vielleicht treffen wir uns nächstes Jahr im September.
Ja, was?
Gehen wir da hin alle. Okay, das war die Ukraine mit den Motanka. Puppen.
Und man muss noch dazu sagen, die sind wohl im ganzen slawischen Kulturraum zu finden. Hatte ich auch kurz erwähnt, aber das ist nochmal.
Du
noch mal
darfst
wichtig.
Jetzt.
Jetzt wird es kalt.
Jetzt wird es kalt. Jetzt wunderbar. Unsere letzte Station fliegen wir nach oder reisen wir nach Grönland und Alaska zu den Inuit-Puppen aus den arktischen Regionen. Habt ihr wahrscheinlich auch gleich ein Bild vor Augen. Diese Inuit-Puppen, ich hatte die gar nicht mehr auf dem Schirm, aber als ich die Bilder gesehen habe, das ist was, das hat man irgendwie schon mal irgendwo gesehen. Ja. Vielleicht im Museum oder im Geschichtsbuch oder wie auch immer. Immer wenn es so um Grönland geht, kommen irgendwie diese Puppen auch ins Spiel. Die Inuit-Puppen, schon recht menschenähnlich, also jetzt nicht unbedingt stilisiert, sondern schon so Gliederpuppen eingekleidet auch. Eine über 1000 Jahre alte Tradition, das sieht man jetzt hier auch auf den Bildern. Also es gibt dann vielleicht so von in Museen sieht man dann sehr alte Exponate, aber es gibt eben auch moderne Traditionen. Ich glaube, ich hatte da sogar bei Etsy auch eine Puppenkünstlerin gefunden, die so eine traditionelle Inuit-Puppe angeboten hat. Und die wurden hergestellt aus Speckstein und Knochen. Also Materialien, die bei den Menschen in Nordalaska, Grönland und Nordkanada verfügbar und üblich sind. Die Kleidung aus Tierfellen und Tierhäuten mit Parkas und Fellstiefeln. Und dieser Stil spiegelt ja auch die traditionelle Kleidungsweise natürlich wider, die man eben, wie zieht man sich an, wenn man bei Kälte, Eis und Schnee überleben will? Also man hüllt sich irgendwie in Felle, in Wolle, in der Wolle wahrscheinlich noch nicht mal, aber alles, was irgendwie wärmt. Und das tragen eben auch die Puppen. Und die sind auch von, man kann dann zwar ein Gesicht erkennen, aber der Rest des Körpers ist einfach eingemummt.
Ja, so, ne? Und auch diese riesige Kapuze, wo dann das Baby hinten dran sitzt. Ne?
Und diese Puppen waren einerseits Spielpuppe für junge Inuit-Mädchen und als Spielpuppe dienten sie natürlich auch als Lehrmittel und zur Weitergabe ihrer Kultur. Also die Mädchen haben da natürlich geübt, was bedeutet es hier in unserem Kulturkreis, eine Hausfrau zu sein, eine Mutter zu sein. Über diese Puppen wurde Alltagswissen weitergegeben, nämlich auch natürlich, wie fertigen wir unsere Kleidung an. Das konnte man dann an diesen wahrscheinlich Puppen auch üben. Und in der Kleidung sind auch natürlich kulturelle Symbole verarbeitet. Ja. Das ist das eine, eben, dass es Spielpuppen für den eigenen Kulturkreis waren. Und das andere ist, diese Puppen waren auch immer schon Sammlerpuppen. Also die wurden auch von den Inuit, also mit viel Fantasie und Kunstfertigkeit, angefertigt für die Bevölkerung des Südens. Und ich weiß nicht, was da jetzt mit Bevölkerung des Südens gemeint ist. Mhm. Vielleicht Europa. Ich weiß nicht, wie weit diese Puppen dann schon gekommen sind. Aber vielleicht, wenn man von Kanada aus denkt, vielleicht, ne, gab es dann irgendwie Wege, bis konnten sie in die USA gelangen irgendwie und dort zu seinen Sammlerhände. Und diese Puppen sind eben ganz wichtig. Die Inuit-Kultur gehört zu einer der ältesten auf der Welt und die geben eben einen ganz wichtigen Einblick in diese Kultur. Denn das sind Überbleibsel einer Kultur, die wenig verschriftlicht hat oder wo einfach wenig erhalten ist. Und über diese Puppen können wir viel lernen. Wir haben die Menschen damals gelebt und wir leben sie auch heute noch.
Ja, also, ja. Was mich jetzt noch interessieren würde, du sagst gerade, wenig verschriftlicht wurde. Hatten die eine Schriftkultur oder ist das noch nicht erhalten?
Das weiß ich nicht.
Weil ich bin gestern irgendwo beim Zahnarzt darauf gestoßen, dass es bei im Germanischen, wo man so sagt, ach, die hätten ja nicht geschrieben, gab es sehr wohl eben die Runenschrift. Und da wurde auch nicht nur Heiliges aufgeschrieben, auch was ganz Banales. Mhm. Aber weil sie halt meist auf Holz geschrieben hatten, ist es nicht erhalten
genau
geblieben.
Genau, der Gedanke kam mir auch gerade, worauf sollen sie geschrieben haben? Was für Materialressourcen haben sie?
Ja.
Klar, heute werden sie natürlich Papier haben, aber vor 1000 Jahren, worauf sollen sie geschrieben haben? Wie sollen sie es erhalten haben?
So, ich meine, Speckstein ist ja weich, vielleicht haben sie da auch. Genau, aber wobei, dann wäre es erhalten geblieben. Ja?
Spannend. Ja.
Was mir jetzt auffällt, das ist so super spannend, was für eine reiche, weite Welt das aufmacht und wie wenig ich letztendlich darüber wissen. Ja. Und das bringt nochmal so eine Ehrfurcht vor dieser ganzen vielfältigen Kultur unseres Planeten irgendwie hoch, ne?
Und es macht mir auch klar, dass wir selber auch Teil dieser Kultur sind. Wir haben die Waldorfpuppe jetzt hier nicht vorgestellt, aber natürlich reiht die sich ein.
Ja,
Die Waldorfpuppe ist ein Zeugnis einer bestimmten Gegend und Kultur und Zeit. Und es sind einfach wichtige, also diese Puppen alle Puppen haben eine Geschichte zu erzählen.
Ja.
Und es lohnt sich dann, den Horizont mal aufzumachen und mal über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Auch wenn wir nicht alles schön davon finden. Ne? Natürlich spricht in das eine mehr an als das andere. Aber mir hat das jetzt sehr viel gegeben.
Ja,
also so mir ganz viel anzugucken und nachzuvollziehen. Und es zeigt, wo sind wir Menschen unterschiedlich. Diese Unterschiede gibt es natürlich. Und wo sind wir uns aber total.
Ja,
so, ne? Wo sind wir uns ähnlich? Wo haben wir ähnliche Erfahrungen, ähnliche Gefühle, Sorgen, Ängste, Glück? Also so, da gibt es eben auch ganz viel Verbindendes. Und das ist natürlich ganz berührend, sich das auch in Zeiten wie diesen mal klarzumachen. Sind wir schon beim Fazit gelandet.
Und ich denke jetzt nochmal zur Waldorfpuppe, dass die Waldorfpuppe letztendlich auch eine Weiterführung ist.
Na klar.
Unserer traditionellen Puppen, die wir bei uns hatten, die ganz viele Kulturkreise haben, einfach aus dem, was da ist, gefertigte menschliche Abbilder, ne?
Ja. Aus dem, was da ist, Material, das verfügbar ist. Genau so ist es.
Ja.
Puppen sind ein zutiefst menschliches Phänomen und auf der ganzen Welt verbreitet. Sie repräsentieren eine zeitlose Verbindung zwischen Spiel, Kultur und Kunstfertigkeit und können Brücken zwischen Menschen verschiedener Länder und Kulturen bauen. Das macht sie zu einem ganz bedeutsamen Kulturerbe, das es zu bewahren und zu fördern gilt. Vor allem in der Flut und Dominanz von den massenhaft hergestellten Puppen aus den westlichen Industrieländern. Das ist nämlich so ein bisschen meine Sorge oder Befürchtung, dass vielleicht in 100 Jahren, wer weiß, oder in 50 Jahren, dass einfach das, was sich industriell durchsetzen konnte, was leicht zu beschaffen war, einfach übernimmt und man vergisst was man selber für eine reichhaltige Puppenkultur eigentlich hat im Land.
Wie mit allen Kulturgegenständen, die einfach von der Industrie gekapert werden, mehr oder weniger.
So ist es, genau so ist es. Und ethnologische Museen und Ausstellungen, private und öffentliche Sammlungen und natürlich auch Kunsthandwerkerinnen auf der ganzen Welt, auch so wie wir, leisten hier einen ganz wichtigen Beitrag. Und wenn euch das Thema interessiert, besucht ethnologische Sammlungen, haltet Ausschau nach volkstümlichen Puppen und Figuren, wenn ihr im Ausland seid, geht mal auf so einen traditionellen Markt und unterstützt natürlich auch die einheimischen Kunsthandwerkerinnen. Denn nur dann können sie auch ja, ihr Kunsthandwerk lebendig halten, wenn sie davon auch leben können. Oder ihr geht von daheim aus auf Weltreise und durchstöbert mal so wie wir das Internet oder eure Stadtbibliothek und guckt mal, wie die Puppen sich an anderen Orten der Welt offenbaren und zeigen. Es gibt so viel zu entdecken und wir wünschen euch ganz viel Freude dabei.
Ja, wirklich einfach das Handwerk weiter unterstützen, die Traditionen weiter unterstützen, damit sich das auch weiterentwickeln kann. Mhm. Weil wenn wir das nicht machen, wird es bald nur noch eine gleiche industriell hergefertigte Mode, Kultur geben, die weltweit.
Da sind wir ja im Grunde schon. Ne? Ich musste so lange jetzt überlegen, was sind denn jetzt, ne? Mir sind nicht so viele Puppenarten eingefallen. Ne? Und klar, die Matryoshka, die kennt man noch so. Kokeshi ist auch allgegenwärtig. Aber da war ich selber überrascht, wie tief ich doch dann auch tauchen musste, um ja, die ganze Vielfalt wahrzunehmen. Oder auch, wir haben ja jetzt auch nur einen Teil, muss man auch sagen. Ne? Ja. Also es waren jetzt 7 verschiedene Puppen. Das war ja auch nur ein kleiner Teil von dem, was sich tatsächlich so auf der Welt befindet.
Und das greift ja auf alle Ebenen, auf Musik, auf
ne? Es ja klar, ist, Ton,
es ist
Schmuck.
Dem müssen wir uns immer mal wieder bewusst werden, wie wichtig es ist, diese von der Hand gefertigte Dinge zu unterstützen und es auch selbst zu machen, um dann auch einfach zu wissen, dem Ganzen auch seine Wertschätzung zu geben. Ne? Weil natürlich kostet sowas viel mehr.
Ja. Und Wertschätzung kann auch einfach heißen, wirklich einen wertschätzenden Blick einfach mal drauf zu werfen. Ne? Man muss jetzt nicht immer gleich was kaufen, aber es wahrnehmen, es mal länger anschauen und sich klar machen, wie viel Kultur, wie viel Liebe da drin steckt. Und
oder auch wie anhand von diesem Podcast, den du noch verlinkst, von dieser Puppe aus
Namibia.
Was in so einem kleinen Gegenstand an Geschichte und also wie das ein Tor für die zur Welt sein kann, zur Geschichte. Das ist auch einfach so hingehend, die Dinge mal anzuschauen.
So, das war unsere Puppenweltreise. Wir sind zurück in Berlin.
Ja.
Zurück hier im Herbst.
Die Sonne scheint immer noch.
Und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhin hört. Heute haben wir ja wirklich viel über Puppen gesprochen, aber wer weiß, was das nächste Thema bringt.
Bleibt dran.
Wir versuchen weiterhin in unserem 2-Monats-Rhythmus zu bleiben. Kann sein, dass das die letzte Folge für dieses Jahr war, aber wir sind nächstes Jahr dann zurück und abonniert uns gerne. Ich habe gesehen, dass man bei Spotify jetzt auch Kommentare schreiben kann. Das ist, glaube ich, relativ neu. Also dürft uns gerne auch mal eine Sternebewertung oder einen Kommentar hinterlassen. Also ich glaube, das pusht uns dann so ein bisschen nach oben. Also keine Ahnung, wo wir eigentlich hinwollen. Aber uns freut jede Kenntnisnahme, jede liebevolle Bewertung. Das freut uns und wir freuen uns auch weiterhin über finanzielle Unterstützung. Und gerne, wenn ihr einen Themenwunsch, eine Frage, Feedback habt, könnt ihr uns immer auch persönlich schreiben. Ist alles verlinkt in den Shownotes. Auch das ist für uns eine große Wertschätzung, wenn wir mal persönlich von euch hören.
Dann, was steht bei dir noch an dieses Jahr? Das sollten wir nicht vergessen zu sagen.
Es gibt noch Kurse. Wann kommt denn dieser Podcast? Ich glaube, die Veröffentlichung ist Ende November. Es kommt noch ein Kurs, der ist ausgebucht. Aber mein Kursprogramm für nächstes Jahr wird die Tage...
Und Warteliste ist nie verkehrt, gerade in Erkältungszeiten kann da sich was bewegen.
So ist es. Aber die Termine für nächstes Jahr dürften dann, wenn dieser Podcast erscheint, auch schon öffentlich sein. Also ich freue mich, wenn ihr euch dann anmeldet und wir dann auch in den Kursen greifen wir auch oft Themen aus dem Podcast auf und besprechen das nochmal nach. Ja. Und da haben wir schöne Anregung. Ansonsten ist Weihnachten steht vor der Tür. Und wenn ihr eine Puppe braucht, wenn ihr eine Puppe selber nähen wollt, werdet ihr bei mir fündig. Und ihr werdet auch bei Laura fündig. Ich habe gesehen, du hast noch 3 Puppen im Shop sitzen.
Bei mir gibt es auch noch Puppen vor Weihnachten. Genau. Und die noch im Shop sitzen, die werde ich vielleicht sogar noch mit meinen Kleidungsfunden, die ich noch habe, ein bisschen aufpeppeln. Also da kriegt ihr noch ein extra Kleidungsstück.
Und ich kann euch nur sagen, greift zu, weil...
Es wird dann keinen mehr geben.
Es wird dann,
also nächstes Jahr auf jeden Fall nicht.
Es wird nicht so schnell wieder Puppen von Laura geben. Und wenn ihr nochmal so eine echte Laura-Puppe wollt...
Dann ist das eine Gelegenheit.
Die 1000-Drehe-Kultur. Genau. Dann schlagt zu, greift zu.
Und ansonsten, steht was ich sonst noch anbieten kann, sind meine schamanischen Behandlungen. Oder eben, es wird jetzt Januar, werde ich mit dem Microdosing Amanita-Kurs starten.
Oh, das sind gute Neuigkeiten. Ja. Da verlinke ich doch direkt nochmal unsere Fliegenpilz-Folge.
Wer da Interesse hat, der melde sich gerne bei mir.
Okay. Vielleicht hören wir uns dann im Herbst wieder und besprechen mal wieder die Lage der Pilze.
Genau, das wäre spannend, ja.
Die Lage der Pilze.
Die Lage der Pilze.
Gut, ihr Lieben, falls wir uns zum letzten Mal in diesem Jahr hören, wir haben es jetzt Anfang November, wir wünschen euch einen lichtvollen, einen gemütlichen, einen ja auch innigen letzte Wochen des Jahres. Habt es schön, bleibt gesund, bleibt uns treu, bleibt den Puppen treu.
Ja.
Und wir freuen uns, wenn wir uns dann spätestens im Januar wieder hören.
So
bis
ist
dahin,
es.
Eure Maria
und eure Laura.